Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zu Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast rund um die Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Blockchain. Heute haben wir da eine Spezialedition dazu und wie immer zugeschaltet mein Kompagnon hier im Podcast, Karl-Heinz Land aus dem schönen Hennef. Grüß dich, Karl-Heinz.
Guten Morgen, Roland.
Und als Gastexperten und wirklich direkt aus dem Berliner Ökosystem der Blockchain-Ökonomie ist zugeschaltet Bruce Pohn. Bruce ist CEO und Founder von Ocean Protocol. Guten Morgen, Bruce.
Guten Morgen.
Also wir haben jetzt hier wieder die internationale Variante, aber Bruce spricht sehr gut Deutsch. Das finde ich schon mal sehr interessant, dass wir heute, wir dachten, dass wir quasi auf Englisch machen müssen, aber wir machen den Podcast trotzdem auf Deutsch. Und da kommen wir auch schon zu unserer ersten Rubrik, die wir immer gerne haben, also Thema des Tages. Wie immer lasse ich dir, Karl-Heinz, den Vortritt. Lass mich jetzt raten, irgendwas mit Corona, irgendwas mit Trump oder auch nicht, oder Biden, was beschäftigt dich heute so?
Ja, also ganz offen, ich würde mal von hinten anfangen. Mich beschäftigen im Moment die Schicksale der Flüchtlinge im Lipa, was da im Moment passiert. Das ist eine einzige Katastrophe. Europa guckt einfach weg, wie die Menschen da erfrieren, fast verhungern, verdursten. Das ist eine Katastrophe. Da muss dringend was getan werden. Damit möchte ich anfangen. Dann aus meiner Sicht, Katastrophe, kann man sich drüber streiten. Die CDU hat einen neuen Vorsitzenden gewählt. Herr Laschet ist es geworden. Und der Trumpismus zieht schon seine Kreise, denn du hast das mitbekommen. Ja. Sofort hat sich Herr Merz gemeldet und hat gesagt, aber ich will jetzt Wirtschaftsminister werden. Also vollkommen aus dem Off sozusagen. Ist er zum dritten Mal nicht gewählt worden. Und dann kommt er so mit ich, wie so ein kleines bockiges Kind. Ich will. Naja, lassen wir mal sehen. Ich warne ja immer davor, diese Opportunismus als größter Feind der Demokratie. Und da sehe ich den Herrn Merz doch schon ziemlich weit vorne. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie sich die CDU damit arrangieren wird. Er hat ja jetzt gestern irgendwie ein Einladungsschreiben an die CDU gemacht, doch Herrn Laschet zu unterstützen, finde ich bemerkenswert. Covid-19 kommen wir nicht dran vorbei. Herr Altmaier hat gestern gesagt, wir müssen noch mal eine Schippe drauflegen. Heute Nachmittag werden wir dann erfahren, was im Kanzleramt beschlossen wird, was die Ministerpräsidenten beschließen werden. Let's see, was uns da die Dinge bringen. Tatsache ist, die Todeszahlen, also die Menschen, die sterben, die steigen immer noch, aber nicht mehr so schnell. Langsam kriegen wir das scheinbar in Griff, aber nicht aktiv genug. Und das Wichtigste dann zum Schluss, time to say goodbye. Und ich denke, morgen könnten wir alle ein Freudenfest feiern, wenn dann endlich Herr Trump in den Flieger besteigt, um nach Miami zu fliegen. Ich hoffe, dass er da lange, lange bleibt. Vielleicht kriegen wir auch noch irgendwie ihn auf eine Insel, die ganz weit draußen vor der Küste liegt.
Das ist ja meine Theorie, dass er sich irgendwo hin verdünnisiert, wo ihn die Justiz nicht kriegen kann.
Genau, weil ich könnte mir schon vorstellen, sonst wird uns irgendwann tatsächlich eine Mauer vor ihm schützen. Das könnte dann aber auch eine Gefängnismauer sein. Und wir hoffen jetzt alle, dass der scheidende Präsident nicht mehr zu viel Schaden anrichtet, weil angeblich plant er noch über 100 Freisprechungen. Also er will Begnadigungen im großen Stil aussprechen für seine Familie und so weiter, vielleicht sogar für sich selbst, wobei das sehr umstritten ist, ob das überhaupt geht. Und es ist sogar im Gespräch, dass er Teile der Demonstranten der Kapitolstürmer auch begnadigen möchte. Da sagt man aber, da sollte er lieber die Finger davon lassen, weil selbst die Republikaner sagen, also das könnte ihn dann komplett zerstören. Aber let's see, es bleibt auf jeden Fall eine spannende Woche. Und das ist so mein grober Überblick als Einstieg.
Na, und Bruce, du als Kanadier in Deutschland, was beschäftigt dich so? Guckst du auch eher so über den Teich oder bist du eher so mit der deutschen Brille, aber wahrscheinlich eher in der internationalen Brille auch, oder?
Wegen Trump? Ja, das ist schon ein interessantes Thema. Ja, also ich habe schon vor 20 Jahren in Amerika gearbeitet, 4, 5 Jahren. Und ja, also ich tat ja Amis mit ganz große, also ich finde die ganz schön, und aber ich weiß nicht jetzt, wie es der Lage ist. Ja, es gibt ganz viel Streit dort.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, was mich noch heute beschäftigt als Schlagzeile, aber ich habe mir natürlich auch die ersten Hot Seats mal angehört, wo Armin Laschet natürlich gleich bedrängt wurde in ARD und ZDF. Und was ich aber gut finde, und ich glaube, eventuell ist er dann doch der richtige Kandidat, also natürlich auf jeden Fall für den Vorsitz der CDU. Er stimmt einen sehr versöhnlichen Ton an, also wirklich wir gemeinsam. Also er tritt nicht als Spalter auf und als Polarisierer. Ich glaube, das braucht man momentan auch nicht, sondern eher als der Versöhner und der die Menschen zusammenführen will. Übrigens auch das, was er für Biden morgen angekündigt ist, der wird ja sicherlich sehr stark sich orientieren, wie auch damals Obama angefangen hat. Ja, er versucht die Menschen hier. Unity ist so das große Thema, aber das hat mich ganz positiv überrascht, weil ich glaube, wir brauchen jetzt nicht noch einen Einheizer oder einen Spalter oder so wie Merz das auch oder wie Söder das lange versucht hat. Ja, wir brauchen jetzt Einheit in der Gesellschaft und Gemeinsamkeit in der Gesellschaft, und das fand ich einen positiven Einstieg, ja, muss man so sagen. Na gut, gucken wir mal, was die Woche noch mit sich bringt. Wir haben ja heute wieder mal, also zum zweiten Mal, so als Schwerpunktthema, das Thema Blockchain. Natürlich als ein wesentlicher Treiber der ganzen Blockchain-Ökonomie ist natürlich auch Bitcoin zu sehen, die ja durch die Decke gegangen sind in den letzten Wochen. Über, ich glaube, 38.000 sind die ja gegangen, ja, 40.000. Jetzt sind sie wieder so auf 30 runter. Die Leute sprechen schon wieder vom Absturz von Kryptowährungen, was natürlich Quatsch ist, wenn man mal sich anschaut, wo das Ganze herkommt. Karl-Heinz, wie bist du da auch investiert? Ist das für dich ein Thema, was dich hier beschäftigt? Oder also bist du eher so einer, der sagt, ach, verstehe ich nicht, weiß ich nicht.
Ja, also Tatsache ist, da bin ich ja drin, und ich habe relativ früh in Bitcoin investiert, irgendwie bei 2.600 Euro, weil ich gesagt habe, irgendwann wird vermutlich auf 100.000 sein. Aber ich muss offen zugeben, ich bin zwischendurch auch mal rausgegangen, dann wieder rein. Und ich finde das halt spannend. Meine Grundthese bei Währungen ist halt, du kennst meine Grundannahme, alles, was sich digitalisieren lässt, wird digitalisiert. Alles, was sich vernetzen lässt, wird vernetzt. Und wenn es digitalisiert und vernetzt ist, wird es auch automatisiert werden können. Und demfolgend habe ich immer gesagt, Technologie ist der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit, und Geld wird irgendwann auch mal digital werden. Warum? Weil Geld ist umwelttechnisch eine Katastrophe, ne? Du musst es alle paar Jahre neu drucken, die Farben, die Textilien, also Geld ist ja kein Papier in aller Regel, ist ja eine Textilie, dann könntest du es auch nicht waschen und so weiter. Und also die Farben, mit denen das behandelt wird, das ist mehr als umweltunfreundlich. Und deshalb glaube ich, natürlich wird unser Geld irgendwann digital werden. Ja, das erleben wir. Du zahlst auch schon bei ThriveNow quasi mit deiner Kreditkarte über dein Handy, manchmal sogar einfach über dein Gesicht, also Face Identity. Und insofern bin ich davon überzeugt, dass digitale Währungen am Ende tatsächlich eine logische Konsequenz sein werden. Die Frage ist, welche? Bitcoin war nie besonders umweltfreundlich. Der Grund war der Energieverbrauch. Das war diese alte Blockchain. Da kann vielleicht der Bruce nachher was zu sagen. Das ist ja heute bei den modernen Kryptowährungen deutlich besser. Aber deshalb glaube ich, tendenziell, ja, natürlich wird es digitale Währungen geben. Die Frage ist nur, wer wird diese Währungen anführen? Wird es dann noch der Bitcoin sein? Oder es gibt heute, glaube ich, an die 1200 oder 1400 sogenannte Cryptocurrencies, und welche davon nachher führend sein wird, glaube, da kann man noch nicht sagen.
Genau, also Bruce, vielleicht kannst du uns mal erläutern oder erklären, was es mit Ocean Protocol auf sich hat. Ocean Protocol klingt ja wie so ein Hollywood-Blockbuster, ja, es klingt ja wie ein Movie-Title. Erzähl uns doch mal bitte, was ist das Ocean Protocol und wie positioniert ihr euch in dieser ganzen, sagen wir, Krypto-Szene?
Ja, gerne. Wir haben schon in 2013 in das Blockchain-Krypto-Thema eingestiegen. Und damals wollten wir so intellektuelle Gegenstand auf dem Blockchain transportieren. Und das hatten wir in Bitcoin gemacht. Das geht nicht, ja, weil Bitcoin kein Datentransport-Technologie war, sondern so Geld eigentlich, ja, Geld und Werte. Wir haben so andere Technologie hier in Berlin gebaut mit BigchainDB. Das war so eine dezentralisierte Datenbank auf Blockchain-Technologie. Das ging ziemlich gut, aber ein bisschen langsam für ein Startup. Es dauert schon ein paar Jahre, bis die Firmen und große internationale so Companies diese Technologie einführen. Und dann hatten wir gedacht, Blockchain ist schon stark. Wir glauben daran, aber es konnte so 10 bis 15 Jahren dauern. Was können wir uns jetzt machen? Und dann sind wir zu der Idee Ocean Protocol gekommen, weil wir haben es gesehen, dass Blockchain-Technologie eine starke Basis für künstliche Intelligenz ist und für Daten, weil Blockchain-Technologien, das gibt so Audit Trails. Man weiß genau, wo Daten herkommt. Wem besitzt das Daten? Und das ist schon gut für das künstliche Intelligenz, weil dann die Algorithmus könnten dann, wenn irgendwas schief geht, die können dann wieder mal in den Daten dann schauen und sagen, wo ist es schief gegangen? Und das ist die Idee von Ocean, das ist die wo Ocean Protocol herkommt. Und Ocean Protocol selbst versucht, eine freie und für jeden zugängliche Datenökonomie zu schaffen. Und Ziel ist, dass ein Blockchain-basierter Marktplatz ist, und auf diesen könnten Anbieter jeder Art von Daten vertreiben. Das Ocean Protocol ist darüber hinaus in der Lage, mittels künstlicher Intelligenz jede Form von Daten aufzubereiten, anwendbar zu machen, sowohl für Datenanbieter als auch für Datenkäufer. Ja.
Klingt momentan noch so ein bisschen abstrakt. Das heißt, das wäre etwas, also wenn man jetzt mal die Welt in B2B und B2C einteilt, wäre das quasi ein Dienst, den man als B2B-Daten, sagen wir mal, Händler oder im Datenaustausch von einer Firma zur anderen Firma nutzen könnte?
Ja, also es ist auf es ist eine Technologie mit verschiedenen Tools und Modulen auf 3 Schichten. So, normalerweise spricht man von 3-Schicht-Architektur auf das grundlegende, so Hardware oder so, dann Middleware und dann die Anwendungsschicht. Und wir haben es stark gesehen, dass wenn wir das nicht selbst alle, die Technologie durch alle Schichten dann bauen, dann ist es nicht greifbar. Die Leute können das nicht sehen, wenn es nur auf die Hardware oder Netzwerkebene bleibt. Und eigentlich ist Ocean das Netzwerkebene. Und so dass die Leute das nutzen können, sehen können und irgendwie greifen können, dann haben wir das Middleware und auch dass die Anwendung, das Marktplatz aufgebaut. Und jetzt versuchen wir dann, die Leute dann zu uns zu bringen, so dass sie das verstehen. Aber dann auch immer noch verbreiten wir das Technologie auf das Netzwerkebene, weil das ist, wo die Musik spielt eigentlich. Ja.
Karl-Heinz, wenn du jetzt mal zurückdenkst, 25, 30 Jahre, also das darf man ja sagen, dass wir sind ja schon auch ein paar Jahre länger da, du noch ein paar Jahre länger als ich. Also du hast ja sicherlich auch die Anfänge des Internets noch miterlebt.
Ja, klar.
Und woran erinnert dich diese Zeit, in der diese Blockchain jetzt gerade ist, wo alle sich auf diese Technologie stürzen, und so ein Hype entsteht, der jetzt natürlich auch monetär über Blockchain durch die Decke geht, aber erinnert dich das vielleicht an bestimmte Phasen des frühen Internets, was wir da erlebt haben? Da gab es ja auch tausende Versuche, verschiedene Protokolle, verschiedenste Architekturen. Erzähl mal, woran erinnert dich? Hast du gerade so ein Flashback vielleicht?
Also das ist sehr nett, dass du mich daran wieder erinnerst, wie jung wir doch sind. Ja, also unter uns, ich saß 1986 das erste Mal, ich war gerade ganz jung bei Oracle damals. Oracle war zu dem Zeitpunkt ein 300-Mann-Unternehmen. Ne? Heute sind sie, glaube ich, 150.000 Mitarbeiter. Und ich glaube, im Jahr zuvor hatten wir 12 Millionen Dollar Jahresumsatz gemacht. Jahresumsatz, ja. Und ich setzte mich hin. Und das erste Mal sagte jemand, hör mal, wir können jetzt auch E-Mail schreiben. Und das war damals noch ein VT100-Terminal. Es gab den PC noch nicht. Also PCs, wir hatten sie zumindest nicht. Der PC ist irgendwie dann 82, wo wurde er erfunden. Aber die waren noch sauteuer. Gab's noch nicht so viele, die den hatten. Und wir arbeiteten über sogenannte VT100-Terminals und konnten eine erste E-Mail schreiben. Du musstest allerdings davor dann eine 17-stellige Nummer eingeben. Also 0732224589 45. Das war die E-Mail-Adresse des anderen. Und dann konntest du tatsächlich einem Kollegen in den USA eine E-Mail schreiben. Das war schon hammerhart, ja. Und das Internet, so wie wir das heute kennen, ne, mit Webseiten und so weiter, das gab's nicht. Das Internet war am Anfang, das kam ja dann wirklich so erst in den zu Beginn der 90er Jahre in Schwung, da konntest du dann dir Sachen angucken. Also das war ein Bilderbuch, wo du was gucken konntest. Du konntest nichts posten und so weiter. So entwickelte sich das. Und das, was wir heute erleben, da habe ich insofern Déjà-vu, als dass ich glaube, dass vieles, und das wird dem Bruce gut gefallen, dass vieles von dem, was damals dann empfunden wurde, weißt du, dann ging ja Internet 1.0, 2.0, du konntest auch mal was schreiben, 3.0, heute sprechen wir von 4 oder 5.0, wo du wirklich Transaktionen machen kannst, und wo du Daten tauschen kannst. Ich meine, wir tauschen schon lange Daten, also zum Beispiel mit Facebook, Apple, Google. Du gibst deine Daten und kriegst dafür Werbung zurück. Ist ja auch eine Form von Tausch. wenn das Dumme ist, nur die einen monetarisieren es und du in der Regel nicht. Aber das, was Bruce ja gerade anspricht, dass wir jetzt Transparenz schaffen durch die Blockchain, das heißt, dass alles nachvollziehbar ist und ich kann jeden in der Kette, der Wertschöpfungskette beliebig teilhaben lassen. Das ist was Neues, das ist was Besonderes und dafür brauchen wir unbedingt die Blockchain. Und meine These, alles, was wir bisher erfunden haben, so wo Transaktionen, wo es um Werte geht, wo es um Rechte geht, Intellectual Property, das du ja theoretisch auch tauschen kannst. Ne? Eine Zahlung ist ja nichts anderes, wie ich übertrage etwas von mir auf jemand anderen. Ich will das dann nur nachvollziehbar haben, sodass kein Fraud oder so dazwischen passieren kann. Und das genau kann die Blockchain für uns regeln. Und deshalb glaube ich, dass wir vor einer neuen Erfindung des Internets stehen. Das heißt im Klartext, dass wir alles, wo es um Transaktionen, Rechte, Rollen, Regeln gehen wird, um Werte, dass wir das neu programmieren werden müssen in der Blockchain, denn nur da wird es wirklich sicher und nachhaltig auffindbar sein. Und insofern glaube ich, das wird uns demnächst mehr oder weniger alle treffen.
Na, ich erinnere mich ja auch an Zeiten, wo ja, also nicht nur der deutsche Mittelstand, sondern viele gesagt, ach, Internet brauche ich nicht, das geht wieder weg. Vor 10 Jahren, 12 Jahren, Facebook, ach, so ein Quatsch, da will doch keiner seine Bilder hochladen und was interessiert wen, was ich gegessen habe. Heute sehen wir, das ist also eine Basis von gigantischen Geschäftsmodellen. Und ich denke, Bruce, das ist ja Wind quasi auf eure Mühlen, ja, oder Wasser auf eure Mühlen. Ich denke, seid ihr euch dessen bewusst oder in dem Glauben, dass ihr genau an dieser Zeit, sagen wir mal, der Geschichte seid im Internet?
Ja, ich glaube, wir sind gerade in den 90er, also sagen wir so 69, wenn wir so mit Internet vergleichen. Wir sind noch im Anfang, wir haben schon einmal eine Blase, das ist, ich glaube, in 95 passiert. Und wir hatten das, sagen wir, so 2018. Mhm. Und wir sind jetzt auf die nächste Sprung gekommen, weil in die letzte Blase hatten wir so ganz viel Geld da rein in diese Blockchain-Space ist geflossen worden. Und jetzt, nach 2 Jahren, ist die Technologie reifer geworden. Jetzt können die Leute dann mit spielen. Wir haben digitale Collectibles, NFTs heißt das. Wir haben, die Industrie haben schon hunderte von Use Cases definiert und haben sie auf ein paar so gesetzt und jetzt implementieren die das von der Zentralbank, von Automotive, jede Ecke versucht das zu machen. Und die Technologie wird im Kurzen skalierbar, was heutzutage die Leute, wenn die Internet nutzen, die Erwartungen sind schon hoch. Die Performance-Erwartungen sind hoch und Blockchain muss dann zu diesem Punkt skalieren. Und ich glaube, wir sind gleich vor dieser Punkt. Wir sind jetzt mit Bitcoin auf, was weiß es, 37.000 auf den nächsten Sprung. Und dafür denke ich auch, was Karl gesagt hat, dass jede Art und Form von Wert wird digitalisiert in Blockchain und das geht auch für Daten. Und wenn Bitcoin als, sagen wir, Gold, E-Gold steht, Ethereum für ein globales Rechner, dann Ocean versucht als die Datentransportmechanismus für die Datenökonomie zu stehen.
Okay, aber Bruce, vielleicht eine Frage dazu, weil Ethereum hat mich immer interessiert, ist ja mal eine Erfindung von jemandem, das Protokoll ist eine Erfindung von jemandem hier aus Deutschland, ist ja mal was ganz Besonderes in dem Blockchain-Umfeld, aber da war ja das Problem der Transaktion letztendlich nicht geklärt. Wie stehst du zu Ethereum? Sagst du, das ist eine Ergänzung zu dem, was ihr tut, oder ist das eher Mitbewerb?
Für Ethereum, für die Transaktionen, die Architektur war basiert auf Bitcoin. Und Bitcoin ist irgendwie so die stärkste, älteste und reichste Technologie. Die haben das gemacht und jetzt kommen sie in diesem Jahr auf Ethereum 2.0, wo das skalierbar wird. Es gibt andere Technologie ganz ähnlich wie Ethereum. Also der Architekt von Ethereum wohnt hier in Berlin und der hat ein anderes Projekt gemacht mit dem Learnings und Gewissen von Ethereum. Der hat diese Technologie heißt Polkadot gebaut und das ist wahnsinnig stärker und performant als Ethereum. Also, aber beide werden überleben, beide haben eine Rolle und jetzt, also Ethereum hat, sagen wir so, 250.000 Entwickler um die Welt, die fokussieren sich darauf. Viele davon können auf zum Beispiel Polkadot oder andere Technologie gehen, die skalierbar sind. Ich glaube, diese Technologie ist hier zu bleiben. Wir brauchen die Industrie besonders in Deutschland, mitzukommen, weil in was wir jetzt in diesem Space machen, wir bauen eine komplette Ökonomie, der wird alle anderen Industrien irgendwie so übernehmen, wenn die Industrie nicht mitkommt.
Aber gerade Ethereum war ja auch stark umstritten, auch wegen seinem Gründer. Also da hat es sehr viele Wechsel gegeben in den Beiräten, in den Aufsichtsräten, auch die Technologien zeitlang als sehr instabil beschrieben. Ist das heute anders, sagst du jetzt? Ethereum ist jetzt, also das hat die Kinderkrankheiten jetzt hinter sich und der Vitalik Buterin, der Gründer, der hat es jetzt in die Richtung gedreht, wo es hin müsste.
Ja, also Ethereum ist ganz robust, ganz antifragil. Okay. Und jeder System versucht, in diese Richtung zu kommen. Also zum Beispiel bei Ocean Protocol haben wir so Ethereum als Beispiel, wo wir hin wollen und auch so ein ähnlicher Path. Ja? Okay. Jeder System. Ich war in den ESMT hier in Berlin. Ich habe so ein paar Lekturen gegeben und habe ich gesagt, dass Blockchain ist drei Dinge. Es ist irgendwie Ökonomie, es ist Geschäfte und es ist auch Governance. Es ist die drei Dinge sind zusammengepackt und muss man in alle Richtungen so irgendwie so klar kommen. Und bei Ethereum hatten sie so Governance, so Probleme oder Dinge zu klären. Die Technologie selbst war nicht performant, aber es war so wahnsinnig gut. Und dann die Ökonomie. Jetzt geht Ethereum in so eine Richtung DeFi, Decentralized Finance, wo die versuchen, so alle Aktivitäten, die Banken so zu dekomponieren und dann wieder zu bauen in die Ethereum-Welt. Und das müssen wir auch bei Ocean machen. Und die meisten von uns sind so zwischen 20 und 35. Ich bin ein bisschen älter, aber die Leute, die hier in diese Space kommen, die kennen nicht von Regierung, die Politik, Diplomatie und alles. Die lernen alles von Null, aber die lernen schnell. Ja, weil die müssen das. Was die bauen, werden Milliarden in Wert treiben in der Zukunft, sogar jetzt. Ja.
Also du sagst im Klartext, man kann heute auf Ethereum setzen und es ist die deutlich modernere Technologie, weil das ist ja das, was man bei den Kryptowährungen, also viele Menschen verwechseln ja tatsächlich die Blockchain mit Bitcoin, weil das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Das Tatsache ist, dass Bitcoin die erste Anwendung war auf einer Blockchain und die war halt noch relativ alt, korrekt?
Ja, sind 2010. Und dann Ethereum war 2014. Wir haben uns auch in 2013 etabliert. Was die meisten nicht wissen, ist, dass Vitalik war so eine freier Mitarbeiter von uns für ein paar Monaten in 2013 eigentlich. Ja, also der hat auf unserem Projekt gearbeitet.
Und wenn du heute sagst, das heißt im Klartext, du würdest nicht mehr setzen auf die Bitcoin, sondern du würdest dann tatsächlich auf Ethereum setzen. Übrigens, was ich damals auch getan habe, ich glaube, ich habe die irgendwie für 60 € damals gekauft in Ethereum und die sind inzwischen auch bei 1100 irgendwas, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Sagst du tatsächlich, Ethereum ist bevorzugt oder würdest du sagen, wenn man spekulieren will, geh auch noch ein bisschen in Bitcoin, weil jetzt bei über 30.000 €, also fast $40.000, ist das ja schon mal eine Marke, ne?
Ja, also es gibt verschiedene Argumente. Also man sagt so, Bitcoin ist wie Gold, Ethereum ist wie Silber. Ich sehe es anders. Wir haben zum Beispiel bei Internet die Datenbanken. Das ist Oracle, ist der Gewinner. Ja, ganz klar. Man hat so Enterprise-Lösungen. Das war SAP. Man hat so die Consumer Search und alles. Mhm. Apple, Facebook, Amazon, Google. Man hat verschiedene so Arten von neuer Industrie, die gebaut werden können durch diese neue Technologie. Und mit Blockchain ist Bitcoin ganz klar das König. Und mit Ethereum ist es ganz versatil. Man kann ganz viel damit machen, aber es ist ähnlich wie so ein Lamborghini auf dem Autobahn. Man kann, also nicht so schnell, aber es hat so ein Ding, was man damit machen können, aber man kann kein so wie ein LKW so was dahinter so bringen.
Okay.
Und andere Technologie bringen mehr, aber vielleicht sind langsamer. Andere Technologien machen so Door-to-Door oder so. Und mit diesem so Beispiel, bei Blockchain, wir haben so jetzt die Building Blocks, ganz viele andere Dinge zu machen. Also Ethereum ist meistens für DeFi. Also die Banken sollen auf Ethereum aufpassen, weil das ist, wo Wert transportiert wird. Dann sieht man auch andere Projekte wie Polkadot. Das ist, wo vielleicht Anwendungen mit höherer Performance die brauchen wird. Ganz jung, aber von die Gründer von Ethereum. Also von daher hat es eine gewisse so Vertrauen und Reifheit. Und dann es gibt andere Projekte, Ocean Protocol. Jeder Projekt wird andere Dinge haben und viele sind investierbar, sagen wir so.
Okay. Einer meiner Gründungskollegen bei Grandcentrix, ein Startup, was wir vorletztes Jahr an Vodafone verkauft haben, das war so ein Internet of Things Startup, war Ralf Rottmann. Und Ralf Rottmann ist und war damals unter anderem in der IOTA Foundation. Was sagst du denn heute zu IOTA? Weil IOTA wurde auch total gehypt, ne? War ja auch so ein Governance-Geschichte. Aber irgendwie ist das sehr ins Trudeln gekommen. Gibt's da immer noch Gerüchte? Was sagt man über IOTA? Oder wie positioniert ihr euch gegenüber IOTA?
Also IOTA ist für IoT, die hatten schon eine große Fehler am Anfang gemacht. Die haben ihre eigene so Encryption gebastelt. Das war eigentlich aus den Russland gekommen mit zwei Gründer. Die sind hier nach Deutschland gekommen. Es wird von Deutschen übernommen und jetzt getrieben. Und jetzt hat man so die IOTA Stiftung hier in Deutschland. Ich glaube, die haben immer noch so ein bisschen haben Use Cases, was Sinn macht. Aber ich kenne nicht so viel mehr über die Entwicklung. Ich weiß nur von einer Sicherheit und Architekt- und Entwicklerperspektive, was ich sehe. Die Leute scheuen sich in meinem Kreis vor IOTA wegen so dieses selbstgebastelte Encryption, weil die wissen nicht, ob sie das vertrauen können. Ja?
Okay, dann erzähl doch mal, was glaubst du denn, Bruce, was werden denn die Anwendungen für Ocean Protocol sein? Also wovon träumst du, wenn du sagen würdest, diese 10 oder 5 Anwendungen müssten auf Basis von Ocean Protocol gebaut werden? Welche wären das denn?
Ich glaube, der Traum wird, jede einzelne Person in der Welt hat ein Portemonnaie, ein digitales Portemonnaie, der hat digitale Währung wie Bitcoin oder Ethereum. Mhm. Die haben auch Ocean Token und haben sie auch Daten. So alle Daten, so Gesundheitsdaten, so Biorhythmus, alles, was man ernährt, Sport, wo man hingeht, alles damit, mit wem jemand spricht. Mhm. Alle diese Daten wird in ein digitale Portemonnaie gesammelt.
Ja.
Und dann haben sie so die Option, das zu sharen, zu verteilen. Mhm. Und es wird auf eine ganz klare Basis. Ich werde meine Daten für Covid-19 Recherche kostenfrei an die Humboldt-Uni oder die Charité verteilen. Ja, kein Problem. Okay. Ja, solche Dinge. Oder ich werde mein Geodata, also wo ich hinfahre oder irgendwas, mit Google Maps verteilen, aber dann müssen sie 50 Cent pro Tag mich bezahlen. Das ist das Data-Ökonomie, was ich mir vorstelle. Wenn 7 Milliarden Leute irgendwie ihre Daten monetisieren könnten, aber auch dafür haben immer noch ihre Privatsphäre, die haben Controller, die haben dieses Gefühl von Sicherheit. dass die wissen, wo die, wem nutzt die Daten und wohin das geht.
Bruce, diese Vision, da bin ich ein totaler Fan. Ich frage mich immer, wann wird Datensouveränität zum Standard werden? Also wir reden ja heute immer über Privacy, über Security. Das hat aber nichts mit Datensouveränität zu tun. Das, was du ja ansprichst, heißt ja letztendlich, der Mensch als Souverän seiner Daten. Du bestimmst, wann dein Arzt, die Bank, der Steuerberater, eine Organisation wie ein Gesundheitsministerium auf bestimmte Daten zugreifen kann und wann nicht. Und im Zweifel bestimmst du auch, ob du Geld dafür bekommst oder ob das eine freiwillige Datenspende sozusagen ist. Da träumen wir seit langer Zeit von. Was glaubst du denn, wird das mal auslösen? Weil heute ist es ja so, die Googles, die Apples, die Facebooks, wir geben denen alle unsere Daten umsonst und die monetarisieren sie und zwar scheinbar recht erfolgreich. Sonst wären sie nicht 700, 800 Milliarden oder sogar wie Google Alphabet 1,6 Milliarden wert.
Ja, also in Zukunft wird es hoffentlich ein New Deal geben, wo man zum Beispiel, wenn Facebook die Daten nutzt in einem Weg, wo die Leute so nicht stimmen oder bestimmen, man kann das gesamte Sozialnetz und Daten mitbringen auf eine andere Plattform, vielleicht Amazon Social Network oder irgendwas oder irgendwo, wo die immer noch ihre Souveränität haben. Und dann können sie immer noch so dieses Sozialnetz dann machen. Das ist, was ich sehe. Und ich sehe, dass wenn die Leute wissen, dass das Daten einen genauen Preis haben, nehmen sie die Rechte dafür zurück. Werden sagen, ich kenne, dass mein Daten, obwohl es nur 50 Euro pro Monat ist, es ist immer noch meins. Ich will das. Und wenn man ein Student ist oder eine Geringverdiener ist, dann vielleicht hat man so ein bisschen mehr Interesse, dass anstatt 50 Euro, vielleicht kann ich das auf 100 Euro pro Monat machen. Wenn man auf andere Entwicklungsländer schaut, vielleicht können sie so Data Mining oder irgendwas so Wertvolles machen, wo jemand irgendwo anders das Daten so wertvoll findet und dann einfach so schafft. Diese Souveränität hat viele Auswirkungen, was wir eigentlich brauchen in der Zukunft, weil wir haben künstliche Intelligenz, Robotik, Automatisierung, das nimmt Jobs weg. Ja, ganz klar.
Aber man muss ja eins sagen, Bruce, im Moment ist ja der Gegentrend zu sehen. Also zum Beispiel, nehmen wir nur mal Facebook und WhatsApp. Jetzt hat ja Facebook, wollte eigentlich im Februar beginnen, WhatsApp voll auf Facebook zu integrieren, beziehungsweise die Daten, die in WhatsApp kreiert werden, dann auch mit Daten von Facebook zu vermischen. Da wollten die Datenschutzrichtlinien ändern. Jetzt hat man das verschoben auf den 15. Mai. Also bis dahin haben wir jetzt alle noch Zeit. Und die Frage ist, wie siehst du das? Also wenn diese großen, mächtigen Konzerne, und da gibt's halt 5, 6 Stück an der Zahl, wie Twitter, Google, Apple, Facebook, die das ja heute doch ziemlich dominierend tun, Instagram und WhatsApp natürlich nicht zu vergessen, glaubst du, dass man das trotzdem hinkriegt, so ein, wie du nennst es, New Deal, dass wir sagen, komm, jetzt ist Schluss, wir geben unsere Daten nicht mehr jedem, Entschuldigung, ab, der dann im Zweifelsfall damit macht, was er will?
Ja, also ganz klar, Ocean Protocol sieht sich in gewisser Weise als Gegenstück zu Datenkraken wie Google, Facebook und Amazon. Und ich denke, dass was Facebook mit WhatsApp gerade macht, ist noch ein weiteres Stück von Verlust von Vertrauen für die Leute. Keiner von meinem Kreis von hunderte Leute nutzen Facebook mehr. Und WhatsApp wird sowieso dann auch gehen, wenn die sowas machen. Ich bin schon ziemlich froh, in Deutschland und in Europa zu sein, weil ich denke, dass die Europäische Union kümmert sich darum für die Bürger und Bürgerinnen. und in Zukunft, und es wird nicht bald dauern. Also maximal, denke ich mal, 5 Jahren wird solche Geschichte mit Facebook und WhatsApp, was die machen, nicht mehr möglich. Ja, also wir arbeiten daran. Ja.
Okay.
Also mir gefällt in dem Kontext der Begriff New Deal sehr gut. Momentan sind wir noch nicht so weit. Wir erleben ja gerade die nächste Social Media Sau, die durchs Dorf getrieben wird, namens Clubhouse, wo also auch wieder ein Paradebeispiel, wie man über suggerierte Verknappung, aber letztlich mit dem alten Geschäftsmodell, also sprich mit dem Content anderer Anwender, versucht, so das nochmal irgendwie aufzubauen und dann sicherlich auch mal zu monetarisieren. Aber ich sehe auch die Zeitenwende so am Horizont so langsam kommen. Das, was du eben genannt hattest, gerade auch ein Student, für den Studenten, mich erinnert es gerade so ein bisschen wie früher ans Blutspenden. Also wenn quasi Menschen gar kein Geld mehr hatten, dann haben sie ja quasi Blut gespendet, um danach sich wieder irgendwie Essen kaufen zu können. Ja, so kann man dann später oder in naher Zukunft quasi seine Daten freigeben und kriegt dafür eben einen Gegenwert, für den man dann Essen kaufen kann. Ja. Eine Frage noch, Bruce, was mir ja auffällt, bei vielen Startups im Blockchain-Umfeld werden ja mehr oder weniger automatisch eigene Tokens gelauncht, eigene Coins rausgegeben vielleicht auch. Also dass letztlich diese Emission von Anteilen über sogenannte Tokens oder eben Coins ist ja offensichtlich eine Finanzierungsform von sag mal, in dieser Szene. Ist das bei euch auch so, dass ihr euch quasi über Beteiligung in Form von Tokens finanziert oder habt ihr andere Finanzquellen und Investoren?
Also am Anfang mit BigchainDB haben wir so Investoren aus Deutschland und Amerika genommen. Sind wir so auf Series A gekommen und dann haben wir gesehen, dass diese Crypto-Token, Kryptowährung ist wirklich so ein organisatorisches Mittel, was man auch investieren könnte, um das Gemeinschaft, das Community zu bauen und schaffen. Wenn man ein bisschen Gedenken macht und das Token in dem Protokoll gut designiert, also gut einbaut, dann kann das Token wirklich auch aus einem Bein für die Technologie, also man hat so die Technologie, das Community, das Token und auch die Kunden und sowas. Und wenn alle zusammenarbeiten in guter Wege, dann ist das Projekt auf starke Beine und stabil. Es gibt auch Tokens, High-Shit-Tokens, die sind einfach so emissioniert, und sind wertlos. Die Projekte sind schwach und wir haben zu viel Tokens ausgegeben. Es hat nichts wirklich zu tun mit Technologie. Man kann Bitcoin oder Ethereum in dem Platz nutzen, egal so. Diese Arten von Protokollen sind wertlos. Aber wir haben als Ocean Protocol und ganz viele andere die Qualitäten haben versucht, so dieses ganz starke Bündung mit dem Technologie und Gemeinschaft zu machen. Ja, aber es ist auch so eine Art von Zentralbank. Wir machen so eine die Mission verfolgt so eine Plan mit so viel pro Monat oder pro Jahr und dann müssen wir daran halten oder die Gemeinschaft entscheidet. Wichtigste ist, dass es ist die Gemeinschaft, die diese Entscheidung so macht. Ja, so dass die Leute sagen, also wenn ich Inflation in der Kryptowährung will, dann die Gemeinschaft soll das entscheiden.
Bruce, wie siehst du das denn? Ihr seid ja jetzt eine Non-Profit-Organisation und ihr seid schon relativ groß. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute beschäftigen sich in Summe mit Ocean Protocol?
Ja, also das Core-Team in Berlin hat 11 Leute eigentlich. Okay. Aber von einer Gemeinschaft, einer Community haben wir so etwa ein paar hundert Leute, die arbeiten um die Welt in verschiedene Richtungen. Die sind nicht alle bezahlt, die sind einfach so Leute in der Gemeinschaft. Und das Ziel ist, dass die Barriere zwischen, sagen wir, interne zu externe nicht mehr existiert. In Singapur hatten wir eine Mannschaft von 20 oder so Leute Und dort ist die Firma etabliert eigentlich mit anderen so Direktoren und sowas, ja.
Ja, ja. Und Bruce, jetzt die Frage, jetzt könnte ich ja hingehen, also mit ein paar Leuten planen wir sowas wie so eine Datensouveränitäts-App und wir könnten die ja entwickeln auf Basis von Ocean Protocol. Die Frage ist, glaubst du denn, dass man auf einer Non-Profit-Technologie, also auf einer Technologie, die ihr ja so bereitstellt, ein Unternehmen aufbauen kann, die dann nach Profit streben? Oder sagst du, das würdest du dringend abraten, sowas zu tun?
Ja, abraten. Ich glaube, dass dieses die richtige Form, weil keiner soll diese Technologie besitzen. Es soll kein Gegenstand von einer Firma. Deswegen haben wir ganz deutlich und ganz klar entschieden für eine Stiftung. Wir wollen, dass diese Technologie für die Welt ist. So wie Tim Berners-Lee und HTTP oder Linux oder alle die basierende Technologie. Auch Google hat so uns Android gegeben, kostenfrei. Man kann diese Open-Source-Bewegung ist schon richtig, weil dann ist in jeder Zeit das Technologie und Programmiersprache, so kann man ist es auditierbar, es ist transparent und keiner besitzt das. Das muss eine Gemeinschaft und so eine Entwicklung sowas dann zusammen entwickelt und nach vorne gebracht. Ich denke, das ist auch sogar eine stärkere Basis für Industrie in Deutschland und die Welt, weil man hat so kein Backdoors oder NSA-Dings, was man so immer im Hinterkopf haben muss, wenn das Code ist, so wie eine schwarze Box oder Kiste, ja.
Okay.
Ich fand, das war jetzt sehr hilfreich, diese Einordnung oder dieser Vergleich jetzt zu Linux oder ich sag mal, ja, HTTP-Protokoll oder vielleicht sogar TCP/IP. Also das sind ja alles quasi das Backbone des Internets. Und das hilft mir jetzt sehr gut, auch Ocean Protocol so einzuordnen, wo ihr euch letztlich in neuen Web 3 positioniert. Mhm. Das ist schon wirklich sehr gut, sehr gut. Ich habe dann vielleicht, wenn du das sagen möchtest, wenn du so mal die drei Hot Tokens, also die drei heißesten Technologien, sei es jetzt Protokolle oder direkte Anwendungen, die sich so mal innerhalb der nächsten 4 oder 12 Monate brillant entwickeln werden. Du hattest eben schon Polkadot erwähnt. Was sind für dich so neben natürlich Ocean Protocol die heißesten Kandidaten, wo du sagst, da werden als erstes Praxis Anwendungen, wenn wir da sehen, die Welt verändern werden?
Also ich kann zwei nennen. Also ich denke, Polkadot wird wirklich so gute Adoption jetzt haben und dafür auch, es gibt so verschiedene Tokens da in diesem Ecosystem, so Kusama, Polkadot und sowas, ja, die sind so ähnlich. Die andere ist Filecoin, das war aus Amerika entwickelt, es dauert schon 6-7 Jahren in die Entwicklungsphase und jetzt hat es wirklich so das Token Launch letztes Jahr gehabt und in diesem Jahr denke ich mal, dass es wird stark. Also die zwei sind bei mir so beliebt und ich denke immer noch Ethereum ist eine starke Renner, weil die machen so diese Upgrade auf Ethereum 2.0 und dann es gibt schon viele andere qualitative Projekte, aber das ist so ziemlich genug, ja.
Super interessant. Ja, also ich denke, wir sind ja momentan, um nochmal zurückzukommen zum Anfang, wirklich in der Zeit, wo viele das aufschnappen, Krypto, Blockchain, es gibt viele wilde Menschen auf YouTube, die natürlich total durchdrehen, aber es gibt auch, da kommen wir wieder zu einem alten Bekannten von uns, Karl-Heinz, zum Beispiel Mike Saylor, also CEO von MicroStrategy, der ja im September, ich glaube, für 400 Millionen damals zum Kurs von $11,111 Bitcoin gekauft hat und dann noch danach noch zweimal richtig nochmal nachgelegt hat. Mhm. Und ich finde die Herleitung, die er natürlich bringt in den Interviews, die er gibt, total stimmig und total sinnig. Und ich glaube, solche treibenden Kräfte braucht es, um diese gesamte, sagen wir mal, Kryptobewegung inklusive Blockchain inklusive Bitcoin, ja, so in den Fokus zu heben, sodass auch wirklich jeder auf der an der Straßenecke sagt, ja, okay, das geht nicht mehr weg, so wie das Internet auch.
Ja, also eins ist ja vollkommen klar, Roland. Erstens hast du natürlich recht, es bedarf jetzt, dass die Profis einsteigen. Ich glaube, inzwischen hat MicroStrategy mehr als 2 Milliarden an Dollar an Cryptocurrency. Also die sind im Prinzip mehr als die Hälfte des Wertes des Unternehmens ist reine Kryptowährung, wobei da auch viel Hype drin ist. Aber letztendlich das, was ich gesagt habe, irgendwann werden alle Anwendungen, die mit Daten, Sicherheit, Privacy, Security, sichere Transaktionsübermittlung, Governance, Compliance, Rechte und Rollen, die werden in der Blockchain abgebildet werden. Das Internet wird sich neu erfinden, wenn es um diese Dinge geht. Das heißt, das muss noch mal entwickelt werden. Und das wird auch passieren. Und insofern finde ich solche Entwicklungen wie von Ocean Protocol extrem spannend, extrem wichtig für die Gesellschaft und besonders auch ein Dank da an den Bruce, dass ihr das tut als Non-Profit, weil das halte ich teilweise für sehr, sehr wichtig, denn das Internet war ja auch, gehörte ja auch niemandem und es war wichtig, dass bestimmte Protokolle wie HTTP und so weiter entwickelt wurden, damit dann was Großes darauf passieren kann. Und insofern denke ich, hat Bruce da, legt da die Basis für was wirklich Spannendes. Und ich hoffe, dass er recht hat und es gibt diesen New Deal, Bruce.
Ja, mich auch. Ich arbeite dran.
Super, dann haben wir heute wieder extrem viel gelernt. Kommen wir zu unserer beliebten Abschlusskategorie, die Tops und die Flops der Woche, wo wir auch gerne mal so ein paar persönliche Sachen reinfließen lassen. Jetzt hatten wir vorhin ja schon die allgemein großen politischen Themen gesprochen. Karl-Heinz, fang mal an. Was sind für dich die Flops und die Tops der Woche gewesen bisher?
Also ich fange an mit dem Flop. Über einiges haben wir ja schon gesprochen. Ich finde es so tragisch. Ich habe gestern gelesen, das Traumschiff kann nicht auslaufen, also diese Fernsehserie. Und das heißt, es gibt irgendwie keine neuen Serien, die müssen jetzt irgendwas aus der Retorte, weil dank Corona das Schiff hier den Hafen nicht verlassen kann. Jetzt versuchen sie irgendwas auf den Malediven. Da habe ich gedacht, was für eine tragische Geschichte, ja, wie ernst doch die Welt sein kann. Aber das ist so ein bisschen mehr Zynismus. Der Top für mich war, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, ich habe ein Streitgespräch veröffentlichen dürfen und du rätst nicht, es war im Playboy. Auf 2 Seiten wurde ein großer Artikel von mir veröffentlicht, wo ich über das, was Corona so mit der Gesellschaft macht, ändert. Und ich habe das dann gepostet, übrigens mit Fotos, auch
vom mit Centerfold von dir wahrscheinlich.
Genau, ja, du ganz offen, die wollten kein Bild von mir. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich haben die mit einer Klagewelle gedroht, wenn da ein Foto von mir drin wäre. Aber egal. Ich war ganz zufrieden mit dem Artikel. Und was mich sehr gewundert hat, ich habe es gepostet, weil ich dachte, na, guck doch mal, wie die Leute reagieren. Jetzt schreibt der Land nicht mehr nur in der Frankfurter Rundschau oder in Kapital oder im Express, sondern jetzt schreibt der im Playboy-Artikel. Ja. Und das ist extrem gut angekommen und zwar sowohl bei Leuten, die scheinbar offensichtlich gerne Playboy lesen, als auch bei Leuten, die eigentlich überhaupt nicht, also auch viele Frauen haben sehr positiv drauf reagiert, weil sie den Artikel gut fanden. Ja, und das war mein Highlight der Woche, also mich hat das sehr amüsiert. Guckt gerne mal in den sozialen Medien, bei Karl-Heinz Land findet er den Post und ich glaube so an die 50 oder 60 Kommentare, mich hat es sehr gefreut.
Das ist natürlich schwer zu toppen. Bruce, was ist so für dich der Flop und der Top der Woche bisher gewesen und die letzten Tage?
Also die letzten Tage vor einem Flop hatten wir 2 Scams entwickelt oder entdeckt und musste ich dann ein bisschen Zeit dafür geben und auf die Community kümmern, um sie zu schützen. Das war ein bisschen Flop, aber das ist auch keine Pflicht. Und dann top. Alles entwickelt sich gut bei Ocean Protocol. Also das ist eigentlich bin ich ganz boring. Ich habe so fast 100% meiner Zeit auf dieses Projekt und ich freue mich einfach so gesund zu sein und dass ich meine Zeit für dieses Projekt geben kann.
Sehr gut, sehr gut. Gesund zu sein ist ein guter Punkt heutzutage, klar. Na, dann schließe ich gerne mal ab mit meinem Tops und Flops der Woche. Also mein Flop der Woche war, ich hatte einen Beitrag gelesen von in meiner Timeline von Jörg Haas von der Invite Group. Also die Invite Group investiert sehr stark in Hotels, Gastronomie. Und ich habe mich auch immer gewundert, die letzten Wochen und Monate, wie stark die da noch investieren und machen, und hat ein paar Links zu Artikeln, einmal zur FAZ, wo was veröffentlicht wurde, einmal zum Manager Magazin, wo quasi beschrieben wird, wie sie darunter leiden, natürlich einerseits unter der Pandemie, aber andererseits, dass sie quasi durchs Raster fallen, was Fördermittel oder irgendwelche Hilfen angeht. Das war also tatsächlich relativ tragisch zu lesen. Bei allen Hilfen, die ausgezahlt werden und bei allen Hilfen, die große Konzerne momentan kriegen, ist da geht es auch um zig Millionen bei denen, also aber offensichtlich nicht groß und systemrelevant genug wie eine TUI oder eine Lufthansa. Das war für mich so ein bisschen der Flop der Woche, das zu lesen. Top der Woche ist, es wird morgens wieder ein Stückchen früher heller und abends, nachmittags bleibt es ein Stückchen früher hell. Also ich sage noch nicht, der Frühling ist in den Startlöchern, aber ich glaube, wir kommen aus diesem dunklen Tunnel langsam raus und insofern freue ich mich auf den Frühling, der da doch hoffentlich bald kommt. Mit oder ohne Lockdown, egal. Okay, na dann vielen, vielen Dank dir, Bruce, für deine Zeit und super informativ. Wir haben heute wieder viel gelernt rund um das Blockchain-Ökosystem. Grüße nach Berlin und alles Gute. Und danke dir, Karl-Heinz, natürlich auch.
Also, eine schöne Woche für alle Beteiligten. Bis dahin. Tschüss.
Danke, tschüss.
Ja, noch nicht abschalten. Wir erlauben uns noch einen Mini-Werbeblock in eigener Sache. Wir empfehlen nochmals das Buch Permanent Error, ein ganz besonderer Wirtschaftskrimi, geschrieben von Karl-Heinz Land, gemeinsam mit Leonie Schulze-Bölling. Da geht es um so Themen wie VW-Abgasskandal, Brandrodungen, Ölindustrie, viele Dinge, die uns auch hier im Podcast schon beschäftigt haben. Es geht um Nachhaltigkeit, um künstliche Intelligenz und um viele Systemfehler. Und das geschrieben in einer sehr spannenden Form, nämlich in der Form eines Wirtschaftskrimis. Schaut mal online, überall da, wo man Bücher kaufen kann, findet ihr Permanent Error, den aktuellen Wirtschaftskrimi von Karl-Heinz Land.